Wünschte glauben.
Hallo? Ha, Mensch, ich freue mich. Liebe Abonnementen, Sie sind wieder da. Und deswegen singe ich für Sie ein schönes Lied. Sie wissen ja, im traurigen Monat November war's. Heinrich Heine. Wo tut's weh? Trink ein Schlückchen Tee. Trink ein Schlückchen warmen Tee. Heile, heile, dann tut's nicht mehr weh. Übrigens, an der Stelle, Impfdurchbruch jetzt auch schon bei Ungeimpften. Und Freibier wird teurer. Herzlich willkommen zur aktuellen Kamera Nummer 46. War das wieder eine Woche, oder? Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die diese Sendung schauen. Ja, Sie merken schon, ich habe ein bisschen ein paar Krümel auf der Schalmei, aber es ist nur ein Infekt. Und vielen Dank auch, dass Sie so aktiv zugeschaut haben. Also 66.000 Abonnementen, das ist einfach großartig. Und an der Stelle möchte ich auch die Frage beantworten, wie denn die Figur des Günter Zieschong entstanden ist. Ich sag's Ihnen. Ich bin ja, wie hoffentlich viele wissen, ein Kind der Arbeiterklasse. Das hat für mich einen guten Klang. Und ich durfte im Edelstahlwerk Freital lernen. Ich wollte nie in meinem Leben ins Stahlwerk. Es ging mir auf den Zeiger. Aber ich habe dort gelernt, durch die Arbeiter, wie man spricht und wie man redet. Gege tue, gege mache. In der Halle 42 war einer der besten Glüher und Ofenmänner der Günter Zieschong. Der Günter Zieschong stammte vormals, war Schlesier, aus dem polnischen Raum und ist dann übrigens geboren am 17. Juli 1936 und ist dann nach den Wirren des Krieges hier zu uns gekommen in den Osten und hat erst Bäcker gelernt, also sehr sympathisch. Und irgendwann hat er gesagt, ich gehe auf die Hütte, hat also seinen Weg dort im Stahlwerk bestritten. Und der Günter war, wie soll man sagen, der war schlitzohrig, der war sehr lustig und hat mich aber auch immer ein bisschen gepiesackt, als ich Lehrling war. Und irgendwann habe ich gesagt, Günter, ich sage dir eins, höre auf mich zu drangsalieren, irgendwann mache ich dich mal nach. Und als wir Frau Behnert ins Leben gerufen haben, haben wir gesagt, Mensch, wir bräuchten noch eine Figur dazu. Ne? Also wir wollten die beiden Figuren, also Tom hat ja seine Figur schon geschaffen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollen das ins Heute holen, dass das nie bloß eben von 1920 ist. Und da fiel mir der Günter Zieschong wieder ein. Und was soll ich Ihnen sagen? Irgendwann, und es hat mich sehr berührt, hat der Günter Zieschong mich mal angerufen und hat gesagt, sag mal, Uwe, woher kennst denn du meine ganzen Geschichten? Es ist einfach berührend. Warum erzähle ich die Geschichte? Der Günter ist am 16. Oktober gestorben. Er ist 85 Jahre geworden, hat 4 Kinder, viele Enkelkinder. Und die Familie hat mich eingeladen, dass ich bei der Trauerfeier dabei sein durfte. Das hat mich mit großem Stolz erfüllt. Danke, Günter. Gute Reise.
Die Welt ist doch ungerecht.
Wieso denn die Welt? Sie lesen doch hier die Sächsische Zeitung.
So. Ach ja, danke schön, mein Gott.
Frau Bennert?
Ja.
Der November ist da irgendwo ein furchtbarer Monat, hä?
Ja, Mensch.
Schlimm.
Frau Bennert! Das ist die Marktlücke! Hä? Nicht klar? Schauen Sie mal hier. Das ist ein
Taxischild.
Das Elbe-Wasser-Taxi!
Herr Zieschong, weil Sie gerade mal hier sind, wischen Sie doch mal schnell Steuerbier.
Was? Na, man weiß doch nie, wer von Ihnen da drunter war.
Und der Arbeitsminister bestimmt nicht.
Das ist ja all Geld.
Frau Bennert, wo waren Sie den letzten Sonntag?
Mit der Lore in Berlin.
Nein! Mhm. Das sind Sie... Frau Dagobert!
Zieschung.
Auf bessere Zeiten. Apropos, haben Sie schon gehört, dass Sie bis zum Jahre 2002 drüben unser Westgeld wieder abschaffen wollen?
Ich habe mich doch mal kundig gemacht. Das hängt zusammen mit der Geldmenge M3. Umlaufsporanlagen, Liquiditätspräferenz. Wir haben zu viel Geld.
Wer mir?
Nö, Sie zum Beispiel, Frau Bennert.
Was?
Jawohl. Wer hat denn den Nummern könnte?
Vor allen Dingen in der Schweiz. Der hat recht gehabt, der Mox.
Was?
Der hat recht gehabt. Jetzt sind ja erstmal alle Voraussetzungen gegeben. Gucken Sie mal, die sich verschärfende Krise im Kapitalismus. Die allgemeine Krise. Dann diese hochtechnologisierte Welt. Jetzt sind erstmal alle Voraussetzungen gegeben für den weltweiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus.
Seien Sie ruhig, man, versünden Sie sich nicht. Sind Sie wahnsinnig? Und wenn uns jemand hört, dann werden wir doch verhaftet. Um Gottes Willen, Mensch.
So.
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Bitte sehr.
Ich habe noch eine schöne Geschichte. Ich komme von der Beerdigung zurück, vom Günther Zieschong, und fahre mit dem Auto und denke so, ach Mensch, Uwe, du warst lange nicht mehr beim Bäcker Schmidt. Botschafter Straße, rechts rein dann. Freidel bäckt auch noch selber. Stell das Auto ab, gehe rein, kommt die Bäckersfrau, erkennt mich und sagt, Mensch, Herr Steimler, Sie sind da auch wieder mal da. Ich sage nur, und bei Ihnen ist auch wieder Baustelle. Und da sagt die, nee, Herr Steimles ist immer noch dieselbe. Seit 14 Jahren. Unfassbar. Erstens mal fiel mir auf, wie lange ich nicht dort war. Und zweitens, ach, und dann hat sie noch gesagt, und die Leute kommen trotzdem. Also ich glaube, es ist die längste Baustelle Deutschlands vor einem Bäcker. 14 Jahre wird hiermit zum Weltkulturerbe ernannt. Und wenn Sie mal in der Gegend sind, bitte besuchen Sie Bäckerei Schmidt. Ausgezeichneter Kirmeskuchen, großartiges Schrotbrot, schön klebrig auch, also einwandfrei. Und was auch gut schmecken dort, die Kräppelchen. Oh, Wurstbleite. Du kannst Kabarett von Kabinett nicht mehr unterscheiden. Ich habe monatelang gepredigt, dafür wurde ich angegangen, Verschwörungstheoretiker, wie er sich einbringt und die Art und Weise. Ich habe gesagt, die CDU ist eine Partei neuen Typus, weil sie von oben durchregiert, wie bei Lenin. Ja? Eine Staatspartei. Jetzt Mitgliederbefragung. Bei einer Partei fragt man nach den Mitgliedern. Also hätten Sie sowas jemals vermutet? Und wer bietet sich an, die Partei wieder ins lichte Licht zu führen? Norbert Röttgen. Norbert Röttgen! Leute, der Mann hätte bei uns nicht einmal das Essengeld kassieren dürfen. Der wäre maximal für den Blumendienst zugelassen. Und wie hat er sich angeboten im ZDF bei Klaus Kleber, dem schmierigen Klaus? Was hat er gesagt? Ich verkörpere die moderne Mitte. Leute, wenn ihr das Wort modern hört, höchste Alarmstufe. Das ist wie moderne Kunst. Pass mal auf, entweder es ist was oder es ist nichts. Das kannst du einfach weglassen. Und wenn alle in die Mitte wollen, was soll denn dabei rauskommen? Moderne Mitte. Da liegt ja Moderna gleich um die Ecke. Nee, Leute, also bei aller Liebe. Man könnte auch sagen, wenn man hört, moderne Mitte, ab durch die Mitte. Oder in dem Falle, wenn ich Nobi höre, ist bei mir nur eins. Norbert Röttgen und CDU und Mitte, kann man nur eins noch sagen, die Wahrheit lügt in der Mitte. Die Sächsische Zeitung, Sie wissen, zu 40% SPD-Eigentum, also Schild und Schwert, muss man sagen, der SPD, naja, sag mal kurz Schwert. Ist ja knapp die Hälfte. Und was schreiben Sie auf der ersten Seite? Also, ich muss mal sagen, wenn ich die Zeitung nicht hätte oder Rundfunk und Fernsehen, mittlerweile ist das besser als Kabarett. Solche wichtigen Themen werden verhandelt. Wer darf Angela Merkel malen? Groß, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, sie ist auch mit dem Flugzeug dorthin gemacht. Sie haben das ja mitbekommen, ne? Der Klimagipfel. Und was haben Sie hier auf Seite 2? Auch im Kabaretttext, Achtung, schon in der Ankündigung. Die Zukunft der Welt, wahrscheinlich meint die das auch als Satire, Verhandlungssache. Als ob man mit der Erde verhandeln könnte. Die Erde braucht uns nicht. Man hat übrigens ausgerechnet, also was der Klimaschutz kosten würde, für die nächsten Jahre hier in Deutschland, so viel wie die deutsche Einheit bis jetzt. Herrlich, oder? Was kosten zwei Brötchen? So viel wie zwei Semmeln. Und wenn ich höre, dass Herr Pesos, natürlich für Dollar, dort anreist mit dem Flugzeug, was 77 Millionen Dollar gekostet hat, und was die dort rausgeknallt haben und wieder verhandeln und verscharren. Leute, ihr könnt doch einfach sagen, wir schaffen den Kapitalismus ab. Das wäre mal eine Möglichkeit. Und wenn ihr euch das nicht traut, dort zu beschließen, dann sagt doch wenigstens, wir machen keine Kriege mehr. Weil wenn wir uns entschließen, für ein Jahrhundert keine Kriege mehr zu machen, sparen wir unglaublich CO2 ein. Und was kann jeder Einzelne von uns tun? Er kann zum Beispiel, wenn es die Regierung schon nicht schafft, die zukünftige 130 km/h auf der Autobahn einzuhalten, von sich selber sagen, weißt du was, Tempomat haben die meisten, ansonsten guckt man drauf, man fährt eben bloß noch 130, wäre ein Beitrag. Ein wichtiger Beitrag wäre auch, dass nicht jeder Getränkestützpunkt in diesem Land 40 Sorten Bier hat. Habe ich meinen Getränkegestützpunkt gefragt? Da sagt der Herr Steimle, wir haben 300 hier. Das sind Dinge, die man sofort beenden kann. Niemand braucht Kartoffeln aus Peru im Februar oder Kirschen aus Israel oder Pflaumen aus Kathmandu. Wenn ich das Zeug sehen will, fahre ich dorthin oder essen will. Das wären alles Dinge, die man bei sich selber machen könnte. Aber wie sagte schon der große Juri Bresan, sorbischer Nationaldichter, da die Macht keine Vernunft kennt, hat die Vernunft keine Macht.
Gibt's noch was ganz Wichtiges? Natürlich. Von der Leyen, alleine der Name ist ja so großartig, von der Leyen, wusste gar nicht, dass Unvermögen in der BRD geadelt wird, also Röschen, wie sie ja liebevoll genannt wird. Sie wissen doch, die Chefin der EU, die ist jetzt, haben sie festgestellt, von Wien nach Bratislava mit dem Flugzeug geflogen. Eine Kurzstrecke, ausgerechnet sie, die größte Mahnerin in Sachen Klimaschutz. Deswegen gibt's nur eins, sie erhält jetzt die Umweltreichsacht. Bedeutet 2G. Ach so, 2G. Geteert und gefedert. Also symbolisch natürlich. Und da haben wir sie wieder, die historische Klimaschuld Deutschlands. Deswegen ist es auch ganz nach meinem Humor, dass jetzt gerade in Erwägung gezogen wurde, 700 Millionen Euro dafür auszugeben, damit Südafrika aussteigt aus der Kohle. Ganz groß. Der Deutsche kümmert sich um Südafrika. Das ist Kolonialisierung ganz nach meinem Geschmack. Aber da hätte ich gleich noch einen Vorschlag zu machen. Zu den 700 Millionen für den Kohleausstieg in Südafrika bitte noch 300 Billionen, damit China aussteigt aus der Kernenergie. Wir haben's doch. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen der ganzen Welt. Was auch ganz großartig war die Woche, Helene Fischer wurde verraten. Helene Fischer wurde verraten, dass sie schwanger ist. Hei Gott, also das ist doch wirklich wichtig. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, dass die Fischerin jetzt einen kleinen Fisch bekommt. Und ich denke mal, wir haben dann eine ganze Weile Ruhe, wenn sie Mutti geworden ist. Und ich würde sagen, dann wird sie als Hologramm über die Bühne flimmern. Aber lässt grüßen.
Was soll ich Ihnen sagen? Es gibt ja keine Zufälle. Durch einen Tipp von einem guten Freund habe ich einen Mann ausfindig machen dürfen. Ich durfte mich mit ihm lange unterhalten und einen kleinen Ausschnitt, 10 Minuten, und die sollten Sie sich bitte auch nehmen, zu genießen, wie wichtig es ist, wenn man einem Menschen zuhören darf, der im Leben steht, aktiv ist, das Leben liebt, immer noch Kraft hat, nicht aufgegeben hat und morgen 97 Jahre wird. Erwin Leister aus Leipzig war über Jahre hinweg, ich glaube fast 20 Jahre, Chef der musikalischen Komödie. Ein Riesenvorbild als Mensch, als Persönlichkeit. Bitte schenken Sie Erwin Leister 10 Minuten Ihres Lebens.
Ich muss sagen, ich habe in Gefangenschaft in Kanada,
ja,
In der Laienspielgruppe, werden auch Berufsschauspieler, habe ich so die ersten, mit Rolf von Sydow zum Beispiel, der berühmte Regisseur drüben, der jetzt gestorben war, mit dem war ich der, unter anderem war der auch dabei, viele andere Leute auch. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Jedenfalls, ich bin dann auf Schauspielschule und habe es auch bestanden und bin dann, wenn man so will, habe das Schauspiel von in Nordhausen engagiert. Da bin ich als jugendlicher Held und Liebhaber dort, habe alle Rollen, die ein jugendliches Fach, nur vom Ferdinand über Carmor, über
nur schöne Frauen,
Fiesco, alles gespielt.
Toll.
Und da bin ich über Zeitz dann nach Greiz und dort war der berühmte Intendant Tickert, der war mit Brecht gut bekannt und auch schon ein Schauspielmann und bis Tarter besessen. Er hat einen Riecher für Hoppe, hat er engagiert und viele, die zum Deutschen Theater gegangen. Und der Teufel wollte es, wie das Leben spielt. Meine künftige Frau war Tänzerin dort und sie tanzte in der Operette und wir Schauspieler, Operette, no comment. Wir sahen uns über die Generalproben an und meine, die feierten dann, wir kamen von Abstecher zurück dann und saßen an unserem Stammtisch, die Schauspieler, die hehre Kunst. Und meine künftige Frau setzt sich im Schoß, sagt, na, wie hat denn die Premiere, Generalprobe gefallen? Ja. Ich sage, willst du meine ehrliche Meinung hören? Mhm. Ich bitte darum, sage ich, scheiße. Mhm. Wie bitte? Ich sage, scheiße. Ach was, ich sage, ja, dann mach's doch besser, wenn du kannst. Jetzt jung und verliebt, sage ich, das werde ich dir beweisen. Am anderen Tag, völlig behämmert, gehe ich zum Intendanten, sage ich, Chef, ich möchte mal eine Operette inszenieren. Ich wollte nie Regisseur werden.
Warum nicht?
Ich wollte immer Regisseur, Mensch, bleib Schauspieler.
Ja.
Jetzt kommt der große Drehpunkt meines Lebens. Ich hatte das Glück, dass die Schauspieler verpflichtet waren, wenn kleine Rollen in der Musik waren, wurden sie auch besetzt, waren sie im Vertrag. Und die Schauspieler waren ja froh, dass sie nicht immer so russische Stücke und sowas spielen mussten. Das Schauspiel war nicht sonderlich gut besucht, die Operette immer voll. Es war ja lange, einige Jahre nach dem Krieg und da war die Sucht nach Unterhaltung da. Und jedenfalls habe ich die ganzen Gesangspartien weg und habe, wo es möglich war, mit Schauspielern besetzt.
Das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Und da war Rolf Hoppe mit als Schauspieler, die alle dann zum Deutschen, die Hiescher und Rainer Johannes Bauer, alle die ganzen Leute, die haben bei mir Operette gespielt und waren glücklich. Es gibt einen Grad Können, das setze ich voraus. Und dann, das muss ich nicht erzählen, in unserem Beruf speziell der dämliche Kamerad Zufall. Glück. Ich hatte einen Freund, der war ADM-Korrespondent in Kairo. Walter Ulbricht fuhr zum ersten Mal ins halbkapitalistische Ausland nach Ägypten und hat dem Präsidenten Nasser versprochen, wir haben kein Erdöl oder irgendwelches, aber wir haben Spezialisten. Und der Präsident Nasser sagte, wir haben 1000 Jahre Kairo, das heißt die Geschichte der arabischen Welt, Kahira el-Faram. Und da suchen wir einen Regisseur. Und Walter Ulbricht, das haben wir, das doch können. Walterchen hat zugesagt. Da kam einer vom Ministerium für Kultur zu meinem Freund nach Kairo. Er sagt, stell dir mal vor, der Ulbricht, der hat dem Nasser versprochen, wir finden gar keinen, wir haben keinen. Da sagt Hans Trocken, doch, ich kenne einen. Wer denn? Na, mein Freund Erwin Leister. Da kriege ich einen Anruf vom Ministerium für Kultur. Wir waren doch besoffen, wir hatten Premiere von Friedrich der Teufel los. Ich war noch morgens um 9. Er ruft an, ja, hier das Ministerium für Kultur. Sag, ja, hier ist der Kaiser von China aufgelegt. Er wieder. Hier ist, ich sage, also hätten Sie Lust oder würden Sie gern in Kairo arbeiten? Sag ich, wie bitte in Ägypten die Pyramiden abbauen? Das war schon immer meine Ecke. Also ich habe die Kollegen vor Apple. Lange Rede, es funktionierte und da habe ich dann 2 Jahre dort gearbeitet mit dem Ensemble.
Ja, für 1000 Jahre kann man schon mal 2 Jahre
Und dann bin ich 20 Jahre in Leipzig geblieben, bis zu meiner Rente, wenn man so will. Ich würde schnell noch das Lied der Sachsen loswerden erstmal.
Ja? Ja, gerne.
Ja, machen wir das, ob das rein ist oder nicht. Ich mach's mal, weil ich loswerden muss. Ja. Es ist so schade, es geht dann irgendwo unter, es liegt an der Schublade und das ist doch
nicht mehr furchtbar.
Nicht? Es gibt ein Land auf dieser Welt und das heißt Sachsen. Hier klingt die Sprache wie Musik, Rappeldebüsch, wo hübsche Mädchen auf den Bäumen wachsen. Wenn du's nicht kennst, dann doch mal mit vom Erzgebirg bis in der Oberlausitz. Haus dieser Eigenwillige, stamm, tram, tam, tam. O Sachsenland, du schönes Land, hier, wo es mir gefällt, Rabbeldebüsch. O Sachsenland, mein Heimatland, der schönste Platz der Welt. Brum, brum, brum. Damals, meine Zeit war in the mood. Und Boogie, die ganze Boogie-Zeit und so. Das war so meine Jugendmusik.
Wie viele Inszenierungen haben Sie pro Jahr gemacht, lieber Herr Leister?
Wie viele Inszenierungen?
Ja, pro Jahr.
Ach so,
pro Jahr. Also wischen das Sie weg und sagen, dann habe ich inszeniert und dann war er weg. Jedes Jahr?
Also, vier Inszenierungen, vier, fünf Inszenierungen. Das war
Lieblingsinszenierung?
Das war die Norm. Lieblingsinszenierung, das war Sweet Charity. Und die Sänger, wir hatten ja Sänger, das waren keine Schauspieler. Ich musste denen erstmal Schauspielunterricht in der Arbeit einfach, dass man auch eine Rolle nicht nur singt, sondern die meisten Sänger damals, die haben ja nur Gesang studiert. Die haben wenig, und Schauspieler haben sie auch, aber naja, das ist nicht so wichtig. Sie haben eine schöne Stimme, sie singen.
Ja, und das wollte ich, sehr gut, sehr interessant, weil wenn ich jetzt großartige Sänger höre, dann wird mir immer gesagt, ja, das, was die spielen, macht die Stimme, deswegen spielen die nicht gerne so viel.
Wenn sie selbst nicht brennen, können sie andere nicht zum Brennen bringen. Ja, da geht's doch los, wenn sie nicht nur Töne formen, nicht nur Tonsäulen, sondern was man singt, empfinden.
Ja, ja.
Und das sind Prozesse, das ist das eine. Aber die Musik, ich würde es mal naiv sagen, was mein Stil war. Wenn eine Arie zu Ende war, eine Arie vorbereiten durch den Text. Ich spinne jetzt so manchmal so Sache. Und dann will ich dir noch sagen, ich liebe dich. Dann setzt die Musik ein. Liebe dich, dam, dam, dam. Dann geht's los. Und wenn dann so ein Schlussakkord kommt, boom, dann musst du den Ton musst du mit der Sprache abfangen. Du kannst sagen, ach, du bist ein liebes Mädchen. Muss sagen, du bist ja eine Göttin. Die Musik bedienen, also vorbereiten und abnehmen. Und das sind Prozesse, wenn sie dann mit Kammersängern sind, großartige Kollegen, die singen. Aber das waren schon manchmal harte Auseinandersetzungen, nicht? Als das dann vorbei war, da habe ich 15 Jahre Hochschule gemacht, Dozent an der Hochschule.
Hier in Leipzig?
Hier in Leipzig, hier für Musical-Studenten. Anschließend habe ich 3 Bücher geschrieben.
Die Zeit muss ja rumgehen, man muss doch was machen.
Ja, natürlich, das mache ich, kann nicht rumsitzen, und solange das noch funktioniert, nicht wahr?
Mit anderen Worten, man könnte wirklich sagen, auch Arbeit erhält jung.
Ach, wie, das sind alles so, es ist ja mehr recht, aber das hat mich gar nicht interessiert. nein, wirklich.
Wissen Sie, warum mich es vor allem interessiert? Aus medizinischem Gesichtspunkt, also haben Sie jetzt viel vegan gegessen? Haben Sie sich ganz bewusst ernährt? Sind Sie kein Alkohol?
Ich habe das gar nicht gewusst. Ein Freund von mir sagt, weißt du, dass du jahrelang jeden Abend 4 Flaschen Bier getrunken hast? Ich sage, wie bitte? Ich kann heute nicht aus Abstinenz oder was, ich mag kein Bier mehr, überhaupt Alkohol, kein Alkohol mehr, das ist eine völlig andere Ebene, nicht aus Gesundheitsgründen. Ich mag es einfach nicht mehr. Und dann ist natürlich die Verdammte, die wir gelernt haben durch den Beruf, unsere Disziplin.
Ja.
Ich gehe jeden Tag, ob es regnet oder schneit, eine Stunde mindestens spazieren.
Ja. Stimmt es eigentlich, dass wenn man älter wird, die Zeit viel schneller vorbeigeht? Also,
Meine Frau ist, ich muss sagen, ja, meine Frau ist seit 10 Jahren tot. Ja. Ich lebe seit 10 Jahren allein. Ja. Und als ich so noch die Bücher schrieb und so, habe ich nicht gemerkt. Da dachte ich jetzt jede Stunde, aber jetzt, dass das vorbei ist, jetzt, da ist ein Tag verdammt lang.
Da geht es ja wieder die andere Richtung.
Wenn man, ja, ja, und ja, auch jetzt diese ganze Zeit dazu, täglich hier, ja, die Politik, die wissen selber, die stehen sich selbst im Weg. Jeder will sich profilieren und keiner weiß, wo es lang geht. Naja, nun sitze ich hier und bin eigentlich sehr glücklich, dass ich das mal alles loswerden kann.
Und im Anmarsch, wobei ich gar nicht das so unklug finde, mal weniger Fleisch zu essen, weniger Kartoffeln, weniger Brot, also mehr Reis, wird dann schon in Richtung China getrimmt. Irgendwann wachen wir alle so auf, oh Gott, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt wieder rassistisch, da muss man ja auch aufpassen. Wer hat Angst vorm gelben Mann? Ja, also weniger Fleisch dürfen wir essen. Und da ist mir nämlich eine schöne Geschichte eingefallen. In der Weihnachtszeit, DDR-Zeiten, sagte die Frau, Uwe, geh noch mal rüber zum Fleischer, du bist ein Mann und vielleicht kriegst du ja ein Ländchen. Wir haben nicht mal nach einer Lände gefragt. Ländchen, da war auch eher Schwein gemeint. Ne? So, ich gehe zum Fleischer. Fleischerei, egal, sagen wir jetzt nie. Und nun war man ja auch schon von vornherein getrimmt an eher, dass man leise war. Wir sind also auch nie aufgetreten. Ich hätte gern, wir möchten, sagen Sie, ist es möglich? Bitte? Ich wollte fragen, ich hätte gern ein Ländchen. Haha, was wollen Sie? Können Sie es nochmal wiederholen? Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, ein Ländchen bitte zu bekommen vor Weihnachten. Wirklich, so sind wir aufgetreten und ich insbesondere mit Emma, die Verkäuferin. Inge, hier will einer Lände. Passen Sie mal auf, junger Mann, ein Schwein hat bloß 2 Lenden. Klar? Ist das klar? Also wenn jetzt hier jeder kommen würde. Also, der Nächste bitte. Das war Ego-Diktatur.
Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus.
So, und bevor wir ganz am Ende sind, was steht im Pionierkalender für den 7. November? Große sozialistische Oktoberrevolution in Russland. Na, stellen Sie sich mal vor, das Ding hätte geklappt. 7. November. Großartig, oder? Wenn ich meinen Pionierkalender nicht hätte, ich würde blöd werden. Schaut euch um, wo kann Strom gespart werden? 1972, da war noch nichts mit Klimagipfel. Ich weiß noch, die Mutti hat immer gesagt, Uwe, wenn du aus dem Zimmer gehst, kannst du immer den Schalter drücken. Kann man ja heute auch noch machen.